Ich möchte jetzt in dieser zweiten Stunde auf ein paar praktische Vorgehensweisen zu sprechen kommen, die hilfreich sein können, um den Willen Gottes zu erkennen. Bevor ich das mache, zwei, drei Punkte, die Hinderungsgründe sein können, den Willen Gottes zu erkennen. Es gibt einige Punkte, die es mir schwer machen, den Willen Gottes wirklich zu erkennen. Und bevor wir auf die konkreten Schritte eingehen, dachte ich mir, ist es vielleicht hilfreich, auf die Hinderungsgründe kurz zu sprechen zu kommen. Ich möchte einen ersten großen Hinderungsgrund nennen, und der ist Angst. Wenn ich Angst habe, und er hat wieder etwas zu tun mit dem Gottesbild, das ich von Gott habe. Wenn ich Angst habe, Gott könnte etwas von mir verlangen, was ich eigentlich gar nicht will, wozu ich im Augenblick nicht bereit bin, dann werde ich auch, befürchte ich, nie richtig zum Willen Gottes vordringen. Und ihn vor allen Dingen auch nicht richtig ausleben. Und das hat wieder etwas mit dem Gottesbild zu tun. Als ich jünger war, habe ich manchmal die Vorstellung gehabt, naja, ich möchte schon gern für Gott arbeiten, habe ich mir gesagt. Aber wenn ich dann Ja sage zu Gott, wer weiß, was er dann mit mir vorhat, nicht? Vielleicht sagt Gott dann, ja, du musst nach Afrika gehen, in den Busch, da wo es die giftigen Schlangen gibt und ihr Skorpion. Und ich habe mir gesagt, bin ich wirklich der Mann für so etwas? Und aus Furcht, aus Angst, Gott könnte etwas von mir verlangen, wozu ich vielleicht gar nicht bereit bin, ist man lieber zurückhaltend, ganz ernst zu machen mit Gott und sich ganz auf ihn einzulassen. Und es hängt wieder mit dem Gottesbild zusammen, das ich vorhin schon erwähnt habe. Ist Gott ein Gott, der es böse mit mir meint, oder ist Gott ein Gott, der es eigentlich gut mit mir meint? Ist Gott ein Gott, der weiß, was ich kann, was ich brauche, wozu ich fähig bin, der mich dazu auch befähigt, bevollmächtigt? Oder muss ich, weil ich mir nicht sicher bin, ob Gott wirklich gut ist, schon, Gott ist Liebe, da sagen wir alle ja, aber wenn es dann ans Eingemachte geht und nun meine Person meint das wirklich immer gut, da bin man nicht so sicher plötzlich. Und wenn ich mich nicht überzeugt bin, ob er es wirklich gut meint, wie kann ich mich dann wirklich immer ihm ganz vorbehaltlos anvertrauen? Und ich werde automatisch zögern, weil ich diese Furcht spüre. Und das ist einer der großen Hinderungsgründe, glaube ich, um richtig zum Willen Gottes vorzudringen. Diese Unsicherheit, diese Angst, wer weiß, was er dann wirklich von mir will. Das hat zu tun mit dem Misstrauen, dass ich Gott nicht vertraue, dass er mich wirklich gut führen will. Ich denke hier immer an den einen Text in Lukas Kapitel 11, ihr kennt ihn auch, wo Jesus ab Vers 11 diesen Vergleich zieht zwischen dem Vater und seinem Sohn. Und der Sohn bittet seinen Vater um einen Fisch. Und was sagt Jesus, nicht? Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür gibt? Und wir würden automatisch sagen, was wären das für Eltern, nicht? Der Sohn kommt mit der echten Bitte und sagt, Papa, ich habe Hunger, kannst du mir nicht ein Stück Brot geben? Und was fällt dem Vater nichts Besseres ein, statt Brot, Schlange, statt Ei, Skorpion? Und es kann uns helfen, die wir vielleicht die Liebe von unseren Eltern kennengelernt haben, in noch so unvollkommener Weise zu verstehen, wenn schon irdische Eltern sich schwer tun, so etwas übers Herz zu bringen. Welcher Vater, welche Mutter würde es wirklich übers Herz bringen, ihrem Kind, das sie liebt, statt Brot Schlange zu geben, statt Eiskorpionen? Keiner würde das übers Herz bringen. Wie viel mehr würde Gott so etwas überhaupt nicht einfallen? Im Gegenteil, Gott ist ein guter Gott und er wünscht sich das Beste für uns. Und er möchte uns das geben, womit wir im tiefsten Innern unseres Wesens zufrieden und glücklich sind. So Angst und Misstrauen, ist ein wichtiger Hinderungsgrund, der es uns schwer machen kann, wirklich zum Willen Gottes vorzudringen und ihn dann auch gerne zu tun. Ein anderer Punkt, der ein Hinderungsgrund sein kann, ein Hinderungsfaktor, ist Sünde. Lesen wir mal Psalm 66, Vers 18. Psalm 66, Vers 18. Wenn ich etwas Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Das heißt, wenn ich böse Motive habe, sündige Motive, und ich habe was Schlimmes vor, dann brauche ich nicht groß erwarten, dass Gott das unterstützt und dass er mir seinen Willen in der Hinsicht dann irgendwie weiter kundtut, was ich als nächstes machen soll, um dieses böse Ziel zu erreichen. Ihr versteht. Ja? Dann brauche ich da auch gar nicht nach dem Willen Gottes fragen. Also wenn ich etwas Böses vorhabe, dann sagt die Bibel uns, unterstützt Gott das nicht und er hört uns auch nicht in dem Sinn. Und einen dritten Punkt möchte ich kurz erwähnen, das ist Ungehorsam. Wenn ich ungehorsam bin, also bewusst mich gegen das stelle, was ich klar erkannt habe, dann ist das auch erkennungshemmend, so drücke ich das mal aus. Dann hilft es nicht, den Willen Gottes tiefer zu erkennen. Gott wünscht sich immer eine offene Geisteshaltung von uns. Er wünscht sich immer die Bereitschaft und die Bereitwilligkeit, dass ich das, was ich erkannt habe, auch umsetze und praktiziere. Und wenn ich jetzt bewusst ungehorsam bin, dann glaube ich, brauche ich nicht erwarten, dass Gott mich in dem Ungehorsam weiter unterstützt. Und dann wird es mir auch schwerfallen, durch den Ungehorsam den Willen Gottes in anderen Bereichen meines Lebens tiefer zu erkennen, solange ich ganz bewusst Dinge zurückhalte. So, das sind vielleicht ein paar Faktoren, die ich ganz kurz hier angerissen habe. Anders ausgedrückt, jetzt positiv an die Sache herangegangen, schauen wir uns ein paar Faktoren an, die hilfreich sind, um den Willen Gottes wirklich zu erkennen. Das eine hemmt, das andere fördert. Und hier würde ich sagen, Punkt Nummer eins, und ich habe das hier auf der Folie versucht, einfach mal so stichwortartig aufzuschreiben. Punkt Nummer eins, gehorche seinem bereits geoffenbarten Willen. Das ist die erste Grundvoraussetzung, wenn ich den Willen Gottes erfahren möchte. Das heißt, ganz konkret, wenn Gott dir in einem bestimmten Punkt bereits gesagt hast, was du in dieser Angelegenheit tun sollst oder nicht tun sollst, dann brauchst du diesbezüglich gar nicht mehr bei irgendeinem anderen Menschen anzufragen und um Rat zu bitten. Versteht ihr, was ich meine? Wenn mir ganz klar ist, das ist der Wille Gottes, dass ich das mache, dann brauche ich nicht noch zu 5, 6 anderen Leuten pilgern und sagen, also jetzt würde mich mal interessieren, was meinst du dazu? Und dann ist diese Antwort vielleicht auch nicht so in dem Sinn, was ich mir erhofft habe, und ich frage noch jemanden. Und eigentlich ist mir schon längst klar, was Gott von mir will. Das heißt, wenn mir ganz klar geworden ist, das und das erwartet Gott von mir in einem bestimmten Bereich, dann gibt es nur eine angemessene Reaktion, praktiziere das. Setze das um, sei gehorsam. Und wenn Gott in seinem geoffenbarten Wort in der Bibel bereits eindeutig mitgeteilt hat, was sein Wille ist, dann brauchst du auch keine großartigen religiösen Handlungen mehr zu praktizieren und auszuprobieren. Ja, ich glaube, dann brauchst du noch nicht einmal groß zu beten. Dann gibt es nur noch eine angemessene Handlung, und das ist, sei gehorsam und tu das, was Gott dir gesagt hat. Beispiel. Wenn Gott mir gezeigt hat, sowas passiert ja, dass ich mich in einer bestimmten Angelegenheit sehr unhöflich verhalten habe, Und und durch meine Äußerungen und durch das, was ich gesagt und getan habe, jemand anders verletzt habe. Und der Heilige Geist arbeitet an mir und er macht mir plötzlich deutlich, das war nicht richtig. Was du da gesagt hast, wie du dich verhalten hast, das ist nicht gut. Und mir wird deutlich, Gott erwartet von mir, dass ich hingehe und mich entschuldige. Nicht, das ist das, was Gott mir in seinem Wort auch sagt. Das ist das, was er in Jesus Christus mir selber vorgelebt hat. Und es wird mir bewusst, das war verkehrt, was ich gemacht habe. Das war nicht richtig. Ich sollte eigentlich zu der Schwester, ich sollte zu dem Bruder hingehen und um Vergebung bitten. Geschwister, dann brauche ich gar nicht mehr groß beten. Lieber Gott, ist es dein Wille, dass ich das wirklich mache? Willst du wirklich, dass ich zu dem Bruder gehe und um Entschuldigung bitte? Wenn er mir das zeigt, dann ist das die Sache, die ich zu tun habe. Dann brauche ich auch nicht zu meinem Prediger laufen oder zum Gemeindeältesten oder zu sonst irgendjemandem und fragen, denkst du, es wäre angebracht, dass ich da hingehe und um Entschuldigung bitte? Wenn Gott mir diese Gewissheit hat wachsen lassen und ich gemerkt habe durch das Wirken des Heiligen Geistes, das war nicht richtig, dann ist die einzig angemessene Handlungsweise die, dass ich hingehe und um Vergebung bitte und ehrlich bin. Das ist übrigens einer der Faktoren, von denen ich überzeugt bin, dass sie unsere Gemeinden Land auf, Land ab am meisten lähmen. Ist diese Haltung, dass ich nicht bereit bin, um Vergebung zu bitten. Dass ich auf meinem Recht beharre, bis es mich umbringt. Innerlich, manchmal auch äußerlich. Und diese Haltung des Nichtvergebenswollens lähmt geistlich total und blockiert so viele positive Dinge, durch die Gott wirken möchte. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann öffne ich mich dem Wirken Gottes in einer Art und Weise, wie ich das durch kein Seminar und keine Predigt und nichts anderes je erreichen würde. Es ist so einfach, so leicht und doch manchmal so schwer. Aber wenn man es gemacht hat, es ist wie wenn eine Zentnerlast von der Seele fällt und man befreit ist und Schutt weggeräumt wird, der das Miteinander blockiert und hemmt. So, also das ist das, was ich meine. Gehorche seinem bereits geoffenbarten Willen. Wenn mir das klar ist, dann handle danach. Das Problem ist, und da müssen wir auch ganz ehrlich miteinander sein, das Problem ist, wir wollen in Wirklichkeit manchmal gar nicht geführt werden, so wie Gott das will. Stattdessen wollen wir den Willen Gottes gerne nach unserem Willen ummodeln. Wir wollen gerne Gott auf unsere Seite bekommen, dass Gott dem zustimmt, was ich die ganze Zeit eh schon vor Augen hatte und geplant habe. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht Gottes Willen für mein Leben erkennen. Wir wollen vielmehr seine Zustimmung zu unserem Willen, zu meinem Willen. Und dann geht es uns vielleicht so, wie es dem Volk Israel in der Wüste gegangen ist. Nicht ihr wisst, was den Israeliten in der Wüste passiert ist. Gott hat sie auf wundersame Art und Weise aus Ägypten, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft befreit. Zum Sinai geführt. Dort den Bund mit ihnen geschlossen. Und wie verhält sich das Volk Israel? Anstatt dankbar zu sein, fangen sie an zu murren. Und sie sagen, in Ägypten hatten wir wenigstens zu essen und hier kein Fleisch. Die Fleischtöpfe Ägyptens, ihr kennt diese Episode. Und wenn ihr den Psalm 106 einmal aufschlagt, das ist ein sehr interessanter Psalm, dort wird diese Erfahrung Israels berichtet. Und ich lese Psalm 106. Ab Vers 12 bis Vers 15. Also es wird berichtet, wie Gott auf wundersame Art und Weise Israel aus Ägypten befreit hat und durch das Wasser geführt hat und die Feinde im Wasser umgekommen sind, Vers 11. Und dann sagt er in Vers 12, da glaubten sie an seine Worte und sangen sein Lob, aber sie vergaßen bald seine Werke und sie warteten nicht auf seinen Rat. Und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Und jetzt kommt ein interessanter Satz, ein interessanter Vers. Er aber gab ihnen, was sie erbaten, und sandte ihnen genug davon, bis ihnen davor ekelte. Fleischtöpfe, und was hat er? Ich stelle mir das so lebhaft vor, nicht? Hier sind sie. Kaum sind sie aus der Sklaverei raus, schon ist ihnen das Neue nicht gut genug. Nicht, dass Gott sie verlassen hätte. Nein, Gott war bei ihnen. Hat Gott sie verhungern lassen? Nein, er hat ihnen das Manna geschickt. Waren sie zufrieden damit? Nein, waren sie nicht. Sie wollten was anderes haben und sie hören nicht auf und sie hören nicht auf und sie bitten immer wieder, bis Gott sagt, okay, genug. Dann bekommt ihr eben, was ihr euch wünscht. Wenn du das unbedingt willst, wenn du unbedingt willst, wenn du nicht davon abzubringen bist, bitte, dann sollst du das haben, was du dir wünschst. Und er gibt ihnen genug davon, bis es ihnen ekelt, bis es ihnen zum Hals rauskommt. Nicht, das ist das manchmal. Wir stellen uns manchmal bestimmte Dinge vor, das muss ich unbedingt haben. Es ist nicht der Wille Gottes, dass ich das haben soll. Aber es ist so in meinem Kopf drin, ich brauche das unbedingt. Und ich lasse nicht nach, darum zu beten und zu beten, bis Gott sagt, dann bitteschön, sollst du es haben. Und kaum habe ich es, ist es nicht mehr gut genug. Das ist die Melancholie der Erfüllung, wie ich das nenne. Kaum habe ich das, reicht es mir nicht mehr aus. Kaum habe ich das Auto, brauche ich ein schnelleres Auto. Kaum habe ich das schnellere Auto, brauche ich zwei. Kaum habe ich das Haus, reicht mir das Haus nicht mehr aus. Ich brauche ein Haus, das höher ist. Dann bin ich in einem höheren Haus und dann muss ich an der obersten Etage sitzen, um ein Haus zu haben. Wenn ich das habe, dann reicht es mir nicht mehr aus. Unsere Gesellschaft ist von dieser Melancholie der Erfüllung erfüllt. Es reicht nichts mehr aus. Nicht? Das merkt ihr bis in den Freizeitsport hinein, mit Extremsport. Kaum mache ich das, es gibt mir nicht mehr genug Adrenalinschub, also brauche ich den nächsten Kick. Und kaum habe ich das erlebt, ist es fad, ist es langweilig. Und ich brauche was noch Größeres. Und letztlich bleibe ich leer dabei, weil ich am Eigentlichen vorbeigehe. Und ich glaube, das ist die Erfahrung der Israeliten damals auch gewesen. So, das ist das, was ich meine. Wenn ich weiß, was richtig ist, dann ist die angemessene erste Haltung gehorsam sein und das tun. Dann brauche ich noch nicht mal groß mit anderen Leuten reden. Zweiter Punkt, den ich nennen möchte, wie ich den Willen Gottes erkenne, sei offen für jegliches Mittel und jegliche Folgen. Das hat wieder etwas mit diesem Vertrauen, mit dem Angstgefühl zu tun, das ich vorhin erwähnt habe. Das heißt, sei offen und sei bereit für die Führung Gottes, ungeachtet, was die möglichen Folgen sein könnten. Ich glaube, die Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, ist die erste Grundvoraussetzung für die Erkenntnis des Willens Gottes. Und die Bibel ist ganz eindeutig, dass Gott vielleicht manchmal etwas zögerlich ist, mir seinen Willen zu zeigen, bis er klar erkennt, dass ich auch bereit bin, seinen Willen zu akzeptieren. Schaut, wenn Gott ganz genau weiß, ich sage ihm seinen Willen, und die Reaktion ist, nee, mache ich nicht. Ja, warum soll er mir seinen Willen dann sagen? Warum soll er mich in bestimmten Bereichen weiterführen, wenn er ganz genau weiß, ich will ja eh nicht so geführt werden, ich habe überhaupt nicht die Bereitschaft dazu. Das heißt, positiv ausgedrückt, wenn wir bereit sind, Gottes Willen zu tun, wenn wir bereit sind, seinen Willen zu akzeptieren, dann werden wir auch immer besser erkennen, was sein Wille ist und was er mit uns vorhat. Dann werde ich auch erkennen, was ich tun soll. Das heißt, meine primäre Verantwortung, um Gottes Willen zu erkennen, ist nicht intellektueller Art, dass ich 4 Jahre auf dem Predigerseminar gewesen sein muss und dann erst kann ich erkennen, was der Wille Gottes ist. Dass ich erst 5 Monate getauft sein muss, bevor ich erkennen kann, was der Wille Gottes ist. Das entscheidende Kriterium ist meine Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun. Wer es ehrlich meint, die Bibel sagt, dem Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Ihr kennt diese Aussage. Ich habe festgestellt, dass viele Leute in diesem Zusammenhang Angst haben vor dem, was Gott eventuell, möglicherweise unter Umständen von ihnen fordern könnte. Und dass diese Furcht vor dem, was eventuell auf sie zukommt, viel größer ist, ein viel größeres Hindernis ist für ihren Gehorsam, als das, was Gott dann tatsächlich von diesen Menschen fordert. Und das hängt nicht in unerheblichem Maße von unserer Gottesvorstellung und von unserem Gottesbild ab. Und deshalb habe ich im ersten Teil darauf hingewiesen. Wenn ich Gottes Willen wirklich erkennen möchte, dann muss ich bereit sein, seinen Willen zu tun. Und das kann ich letztlich nur, wenn ich Gott vertraue. Und ich kann ihm nur vertrauen, wenn ich davon überzeugt bin, Gott ist gut. Wenn ich denke, Gott ist vielleicht doch nicht gut, er meint es doch nicht so gut mit mir, dann kann ich mein Leben ihm auch nicht anvertrauen. Wenn ich nicht überzeugt bin, dass sein Wille, dass er selbst gut ist, dann habe ich immer gewisse Vorbehalte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen, was die Bibel sagt. Gott ist gut. Ich möchte einen Bibeltext mit euch lesen. Zu diesem Punkt sei offen für jegliche Mittel oder Folgen. Im Alten Testament in Jeremia 33, Vers 3, gibt es einen Text, kann man sich gut merken, 33, 3, Jeremia, der sehr wichtig ist. Ich habe diesen Text gerne und oft gelesen, aber nie zu Ende gelesen. Nicht, wie das so geht. Man liest Bibeltexte, man liest immer nur den Teil, der einem gefällt. Und man liest nie zu Ende und liest nicht das Ganze. So, ich lese vor, so weit, wie ich immer gelesen habe. Und dann lesen wir den ganzen Text. Hier sagt der Prophet Jeremia im Namen des Herrn: Rufe mich an, spricht der Herr, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge. Und ich habe oft gedacht, lieber Gott, genau das brauche ich jetzt nicht. Ich war in einer schwierigen Situation. Ich habe mir gesagt, lieber Gott, hier steht's, rufe mich an und ich will dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge. Ich habe gesagt, ich bin in einer sehr schwierigen Situation, lieber Gott. Also, wenn es da irgendeine Möglichkeit rausgibt, dann muss schon Großes und Unfassbares geschehen. Und zwar das und das und das. Und wenn das geschieht, das wäre schlichtweg ein mittleres Wunder. Und wenn du das machen würdest, das wäre wirklich unfassbar, das wäre wunderbar. Und das wäre großartig, du würdest große Dinge tun. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gelöst werden kann, aber menschlich gesehen kommt das nicht zusammen. Aber wenn du das so und so machst, das wäre wirklich groß und unfassbar. Das Problem ist, der Bibeltext sagt das ja nicht. Der Bibeltext sagt ja etwas anderes. Wie heißt es hier? Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du, wie viel weißt? Nichts weißt. Nichts weißt. Wisst ihr, was das bedeutet? Gottes Möglichkeiten übersteigen selbst meine kühnsten Vorstellungen. Gott hat Möglichkeiten, an die habe ich noch nicht einmal im Traum gedacht. Die sind besser als alles, was mir überhaupt in den Sinn kommen kann. Könnte es sein, dass wir manchmal so wenig Erfahrungen mit Gott machen, weil wir Gott in seinem Wirken viel zu sehr einschränken? Wir erwarten zwar große und unfassbare Dinge, aber wir erwarten sie auf unsere Art und Weise, eben so und so und so. Das wäre groß und unfassbar. Und Gott hat vielleicht andere Möglichkeiten, an die ich überhaupt noch nicht gedacht habe, die meine kühnsten Träume übersteigen, was mir noch überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist. In dem Zusammenhang möchte ich euch ein Zitat vorlesen, das eins meiner Lieblingszitate ist, von einer Autorin, die ich sehr schätze. Ihr könnt das Zitat nachlesen in dem Buch Das Leben Jesu, im Deutschen auf der Seite 320. Und das ist ein Ausspruch, der mich sehr angesprochen hat in verschiedenen Lebenssituationen, in denen ich gestanden bin. Und der im Grunde genommen nichts anderes sagt, als das, was wir im Jeremia gerade gelesen haben. Dieser Gedanke wird aufgegriffen und hier uns in anderen Worten weitergegeben. Dort heißt es: Sorge ist blind und kann die Zukunft nicht erkennen. Aber Jesus sieht das Ende von Beginn an. In jeder Schwierigkeit hat er seinen Weg bereitet, um Hilfe zu bringen. In jeder. Unser himmlischer Vater hat 1000 Möglichkeiten, um für uns zu sorgen, von denen wir nichts wissen. Diejenigen, die sich den Leitsatz zu eigen machen, dem Dienst für Gott und für seine Ehre den ersten Platz einzuräumen, werden erfahren, dass die Schwierigkeiten schwinden und sich vor ihren Füßen ein ebener Pfad auftut. Was für ein Wort. Ich kann das immer und immer wieder lesen. Sorge ist blind, wie wahr. Sorge macht blind und kann die Zukunft nicht erkennen. Wir Menschen sowieso nicht. Aber Jesus sieht das Ende von Beginn an. Und in jeder Schwierigkeit hat er seinen Weg bereitet, um Hilfe zu bringen. Und unser himmlischer Vater hat 1000 Möglichkeiten, um für uns zu sorgen, von denen wir nichts wissen. Ich hoffe, wir begrenzen Gott in seinem Wirken nicht so sehr, dass wir ihm immer vorschreiben, wie er große und wunderbare Dinge zu tun hat. Wo er vielleicht ganz andere Pläne und 1000 Möglichkeiten hat, an die wir noch überhaupt nicht gedacht haben. So, offen sein für jegliche Mittel oder Folgen. Dass ich wirklich sage, Gott, ich vertraue dir und ich will hier wirklich offen sein. Vielleicht hast du was im Sinn, an das habe ich im Augenblick noch gar nicht gedacht. Aber lass mich offen sein dafür. Ein dritter Punkt. Ich habe ihn genannt, das Wort Gottes ist der Eckstein der Führung Gottes. Das Wort Gottes ist der Eckstein der Führung Gottes. Die gute Nachricht lautet, den allergrößten Teil des Willens Gottes hat Gott bereits geoffenbart. In der Bibel, in seinem Wort. Das heißt, die Dinge, die für Gott am allerwichtigsten sind, hat Gott in seinem Wort nicht nur einmal offenbart, sondern mehrmals deutlich hingewiesen. Und diese Grundelemente seines geoffenbarten moralischen Willens gilt es im Gehorsam anzunehmen und zu befolgen. Ich denke hier immer an die Aussage in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Ihr kennt es, dort werden die Christen in Beröa beschrieben. Und sie werden gelobt vom Apostel, weil die Christen in Beröa was gemacht haben? Was hat die Christen in Beröa ausgezeichnet? Sie haben geforscht. Lesen wir es mal. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Können wir von ihnen lernen? Diese aber in Beröa waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie waren also freundlich. Und warum? Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Es waren freundliche Christen und es waren Christen, die das Wort studiert haben. Und sie haben es täglich studiert und haben geprüft, stimmt das mit dem Willen Gottes in der Bibel überein? Ist das wirklich, was Gott gesagt hat? Die Bibel muss unser Maßstab sein. Das Tolle ist ja, die Bibel ist nicht nur unser Führer. Die Bibel deckt auch unsere Fehler auf. Indem ich Bibel studiere, erfahre ich nicht nur viele Sachen über andere Leute. Die Bibel zeigt mir plötzlich, wie ich im Lichte Gottes stehe. Und es kann manchmal eine sehr heilsame Entdeckung sein. Und es hilft, die Veränderung an der Stelle anzusetzen, wo sie am ehesten möglich ist, nämlich bei mir. Leider ist es ja heute so, dass wir die Bibel zwar kennen, aber trotzdem nicht wissen, was drinsteht. Hat mal jemand gesagt, Er kannte die Bibel auswendig, aber nicht inwendig. Das heißt, wenn ich die Bibel nur von außen kenne, aber nicht von innen, dann nützt es mir nichts. Und genauso, ihr lieben Geschwister, gilt auch, es nützt mir nichts, wenn ich die Bibel auswendig gelernt habe, aber das, was ich gelernt habe, nicht praktiziere und nicht umsetze. Erst wenn ich das praktiziere, was die Bibel schreibt und was ich gelernt habe, lerne ich biblisch gesehen richtig. Das heißt, es ist nie nur ein intellektuelles Lernen, es ist ein Lernen mit Herz und Verstand, mit dem ganzen Menschen. Das heißt, dass ich das praktiziere, was ich gehört habe. In Johannes 8, vielleicht lesen wir das mal, findet ihr dieses Prinzip. Johannes 8, Vers 30 bis 32. Da habt ihr genau diese biblische Vorgehensweise. Johannes 8, Vers 30 bis 32. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, in der Gemeinschaft mit Gott bleiben ermöglicht Erkennen. Und die Erkenntnis macht mich frei. Das heißt, die Erkenntnis erwächst nicht unabhängig von meinem Verhältnis zu Gott. Die Erkenntnis erwächst, indem ich die Gemeinschaft mit ihm pflege. Und aus dieser Gemeinschaft das dann umsetze, dann werde ich auch erleben, dass Gott mich frei macht und seinen Geist schenkt und mir hilft. So, der Punkt. Das Wort Gottes ist der Eckstein der Führung. Das heißt, Gott führt mich nicht unabhängig vom Wort. Er führt mich auch nie gegen das Wort und ohne das Wort, sondern der Heilige Geist führt immer in und durch und mit dem Wort, aber nie ohne das Wort. Das Wort Gottes bleibt die Grundlage für den Willen Gottes. Nächster Punkt, ich habe ihn überschrieben: Bete und hole Informationen ein. Hole Informationen ein. Zwei Bibeltexte aus den Sprüchen. Sprüche 11, Vers 14. Wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Sprüche 15, Vers 22. Die Pläne werden zunichte, wenn man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Hole Rat ein. Das heißt, wenn ich mich in einer bestimmten Sache entscheiden muss, wenn ich wissen will, wie gehe ich da am besten vor, versuche, kompetente Informationen einzuholen. Rat ist deshalb wichtig, weil mir der Rat anderer hilft, zusätzliche Informationen zu bekommen, die ich selber vielleicht übersehen hätte. Rat ist deshalb wichtig, weil er mir hilft, keinen wichtigen Bereich zu übergehen, zu übersehen. Rat ist deshalb wichtig, um in wichtigen Entscheidungen nicht rein impulsiv zu entscheiden, rein gefühlsmäßig, sondern eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Jetzt, Rat holen ist wichtig. Und jetzt kommt die Einschränkung. Das sind ganz wichtige Einschränkungen. Ich möchte sie in aller Deutlichkeit hier aussprechen. Erste Einschränkung: Hole niemals und suche niemals Rat von Menschen, wenn Gott in der betreffenden Sache schon klar zu dir gesprochen hat. Hängt mit dem zusammen, was wir am ersten gesagt haben. Wenn ich ganz genau weiß, Gott will das von mir, wenn ich ganz genau weiß, das ist das, was ich tun soll, dann ist nicht der Zeitpunkt, um noch 10 verschiedene Leute um Rat zu bitten in einer bestimmten Sache. Zweiter Punkt: Es ist wichtig, sich von den richtigen Personen beraten zu lassen. Und wenn wir hier von geistlichen Dingen reden, dann gilt, dass wir auch gläubige Personen um Rat fragen. Und zwar Menschen, die eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott haben, von denen ich spüre, das sind Leute, die im Glauben lebendig sind. Psalm 1, Vers 1 warnt vor dem Rat der Ungläubigen und sagt, wir sollen im Rat der Ungläubigen nicht sitzen. Es geht also nicht darum, dass wir als gläubige Menschen uns in geistlichen Dingen an Ungläubige wenden. Warum? Sie kennen Gott nicht, sie wollen mit Gott nichts zu tun haben, sie würden uns in geistlichen Dingen völlig anderen Rat geben als der, den uns ein gläubiger Mensch rät. Und auch in moralischen Dingen genau das Gleiche. Also, wenn ich vor der Entscheidung stehe, soll ich eine Freundschaft anfangen mit diesem attraktiv aussehenden jungen Mädchen zum Beispiel? Und ich frage jetzt um Rat bei anderen Leuten. Dann würden mir meine Klassenkameraden möglicherweise, die nicht an Gott glauben, sagen, ey, cool, mach das, die sieht gut aus, halt dich ran, auf jeden Fall. Wenn ich einen gläubigen Menschen fragen würde, könnte der Rat unter Umständen anders ausfallen. Weil nicht nur das äußere Erscheinungsbild und das, was cool ist und was in ist, zählt, sondern vielleicht für eine tragfähige Freundschaft andere Faktoren wichtig sind, auf die es auch Rücksicht zu nehmen gilt. Ihr versteht. Es geht also nicht nur darum, dass ich irgendjemanden frage, sondern wenn ich einen geistlichen Rat haben will, dann wende dich an Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Noch etwas ist wichtig in dem Zusammenhang. Manche laufen auf der Suche nach Rat, das ist meine Beobachtung, von einem zum anderen. Und ich habe festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit dann häufig groß ist, dass diese Personen nicht wirklich um Rat suchen, sondern nur über ihre Probleme und über ihre Unentschlossenheit reden wollen. Das ist nicht das Gleiche. Rat suchen ist die eine Sache. Aber von Pontius zu Pilatus laufen und jedem das gleiche Problem erzählen, ohne dass sich irgendetwas tut, ist manchmal vielleicht eher ein Zeichen von Unentschlossenheit und dass Leute einfach ihre Probleme kolportieren, anstatt dass sie wirklich um Rat suchen. Noch ein Punkt im Hinblick auf den Rat anderer Leute. Manche Leute gibt es, die suchen den Rat anderer Menschen, weil sie sich in dem Urteil anderer Personen erhoffen, dass diese anderen Leute ihre eigene Entscheidung, die sie schon längst getroffen haben, unterstützen. Ihr merkt, es ist nicht um Rat gefragt, sondern das ist einfach nur das Backup, wie man im Neudeutschen so sagt, nicht? Die Bestätigung, ja genau, mach das, was ich mir längst schon vorgenommen habe. Ich habe hier die Anekdote gelesen von einem Golftrainer, eine ganz interessante Geschichte. Es war ein renommierter Golftrainer, der auf einem Golfplatz einem reichen Geschäftsmann Unterricht geben sollte, wie er seinen Schlag im Golfschlagen verbessern konnte. Und er stellte sich hin, beobachtete diesen reichen Geschäftsmann, wie er Golf spielte, seine Haltung, die Richtung, in die er geblickt hat, die gesamte Einstellung zum Spiel und so weiter. Und jedes Mal, wenn der Trainer, der Golftrainer, dann versuchte, ihn zu verbessern, stand der im Beruf erfolgreiche Geschäftsmann da und sagte dem Trainer, dass so, wie er das praktiziere, eigentlich viel besser ist und richtig ist und letztlich auch erfolgreicher. Und der Golftrainer schaute sich das eine Weile lang an und es dauerte nicht lange. Dann stimmte der Trainer dem zu, was der Geschäftsmann sagte. Und ein Zuschauer auf dem Golfplatz beobachtete das ganze Szenario Und als er dann sah, dass der Geschäftsmann den Trainer am Ende dieser Golfstunde großzügig bezahlte und mit einem Lächeln auf den Lippen von dannen zog, trat dieser Zuschauer an den Golftrainer heran und fragte ihn: Warum haben Sie denn schlussendlich immer allem zugestimmt, was der Geschäftsmann gesagt hat? Sie sind doch der Golftrainer mit der größeren Erfahrung. Und daraufhin erwiderte der Golftrainer und sagte: Wissen Sie, ich bin lange genug in diesem Geschäft, um zu erkennen, was die Leute wirklich wollen. Dieser Mann hat mich nicht für meinen Rat bezahlt, er bezahlte einfach sein Echo. Und das ist genau der Punkt. Manche Leute wollen nicht wirklich den Rat anderer Menschen. Sie wollen einfach nur das Echo der anderen Leute, die sie bestätigen in dem, was sie sagen. Und ein letzter Punkt für den Rat, den wir einholen sollen, die Information. Wenn der Rat nicht mit der Bibel übereinstimmt, egal von wem er auch kommt, ob gläubig oder ungläubig, dann weise ihn zurück. Egal, was die anderen Leute raten, das, was sie dir raten, muss immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Das Wort Gottes ist die Grundlage und der Eckstein der Führung. Ein weiterer Punkt, den ich vorschlagen möchte, wie man den Willen Gottes erfahren kann, ist: Frage dich, was sind meine Fähigkeiten und was sind meine Wünsche? Ich glaube, dass das geradezu ein Punkt ist, der für viele junge Leute wichtig ist, wenn sie sich zum Beispiel die Frage stellen: Was für einen Beruf soll ich denn erwählen? Was soll ich denn später mal werden? Und ich würde sagen, frage dich, was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Wünsche? Ich glaube, dass wenn wir unser Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, dass unsere Wünsche auch ihren legitimen Platz im Willen Gottes haben. Wir haben vorhin in der ersten Stunde auch schon diesen Text gelesen aus Psalm, ich glaube es war 147, wo wir gesagt haben, dass er dir gibt, was dein Herz sich wünscht, was dein Herz sich wünscht. Dass er dem Gläubigen gibt, was das Herz sich wünscht. Und ihr findet andere ähnliche Texte auch. Das heißt, frage dich, wo habe ich Fähigkeiten? Wo habe ich Talente? Wo habe ich Gaben? In welchen Bereichen bin ich geschickt? Gerade im Hinblick auf die Berufswahl ist das etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Zum Beispiel, wenn da jemand ist, der von Natur aus ein Naturfreund ist, Pferdeliebhaber, Biologie mag, Geschick hat, mit Tieren praktisch umzugehen, aber in der Mathematik noch nie eine große Leuchte war, dann würde ich einer solchen Person wahrscheinlich nicht raten, Informatik zu studieren. Ihr versteht, das ist nicht die Fähigkeit und die Stärke und das Talent, das diese Person von Gott geschenkt bekommen hat. So, wie finde ich heraus, wo meine Gaben und Fähigkeiten liegen? Welche Talente ich habe? Es gibt ein ganz einfaches Mittel, um das herauszufinden: Ausprobieren. Ausprobieren. Probiere das aus. Bring dich ein in verschiedenen Bereichen. Experimentiere. Wenn es dein Wunsch ist, Dolmetscher zu werden oder Lektor an einem Verlag und du jeden Tag 3 Stunden Englisch oder Französisch Vokabeln paukst und trotz intensivstem Lernen in Englisch und Französisch gerade noch ein genügend erreichst, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der Zweig, der für dich geeignet ist, nachdem du versucht hast, dich hier zu engagieren. Und ich glaube, dass auch dazu gehört, dass wir unsere Fähigkeiten und das, was wir an Erfahrungen mitbringen und an Talenten, dass wir das ehrlich auch von anderen beurteilen lassen. Ich glaube, dass das gerade innerhalb der Gemeinde wichtig ist, dass Gott uns deshalb auch die Gemeinde gegeben hat. Es ist noch kein Prediger vom Himmel gefallen. Das heißt, es wachsen nicht die Prediger auf den Stühlen und sind sofort begnadete Redner und die besten Leute, die Bibelstunden geben können und erfahrene Evangelisten und Seelsorger mit Herz und mit allem, was dazu gehört. Aber das fängt klein an. Das heißt, wenn du dich fragst, habe ich vielleicht in diese Richtung Fähigkeiten von Gott geschenkt bekommen, dann engagier dich in deiner Gemeinde, halte einmal eine Jugendstunde. Und du wirst merken, welche Rückmeldung du von den Jugendlichen bekommst. Sie sagen, wenn du aus der Bibel was vorträgst oder wenn du eine Andacht hältst, das spricht mich an. Oder ich gewinne neue Einsichten in das Wort Gottes. Oder du engagierst dich bei der Adwa oder in der Kindersabbatschule und du sammelst Erfahrungen und wächst und vertiefst es und kriegst die Rückmeldung von anderen aus der Gemeinde, die sehen, dass da Potenzial da ist, das gefördert werden kann. Und so kann Gott Sachen vertiefen und reifen lassen und wir können dadurch dann auch besser erkennen, was Gott vielleicht in unserem Leben mit uns vorhat. Wir könnten gerade zu diesem Thema Berufswahl noch so viel mehr sagen. Ich sehe den Blick auf die Uhr, dass uns die Zeit davon eilt. Deshalb unterbreche ich das, aber ich bin anschließend ja auch noch einige Minuten da. Und wenn der ein oder andere Fragen hat, dann stehe ich gerne zur Verfügung und ihr könnt mich gerne daraufhin ansprechen. Aber ich erlaube mir noch folgendes Wort. Ich habe festgestellt, dass viele junge Leute heute im Hinblick auf ihre Berufswahl denken, das Wichtigste für die Entscheidung meines Berufes ist erstens, es muss Spaß machen. Mein Beruf muss mir Spaß machen. Sonst ist es fad, sonst bringt der Beruf mir nichts. Spaß ist also ganz wichtig. Ich muss die Sache mögen. Und zweitens muss natürlich auch finanziell bei dem Beruf was für mich herausspringen. Das muss ich finanziell lohnen. Das heißt, ich muss gut verdienen. Und wenn der Beruf schon keinen Spaß macht, ich mir dann das leisten kann, was mir Spaß macht. Oder was ich schon immer haben wollte oder tun wollte. Und wieder andere denken, das Wichtigste im Beruf ist Karriere. Und zwar eine ganz steile Karriere. Ich muss Karriere machen können, ich will vorankommen. Und dementsprechend, aufgrund dieser Ziele, werden dann ganz bestimmte Berufe anvisiert. Und ich möchte euch sagen, und gerade auch den jungen Leuten sagen, ich glaube, das ist ein Holzweg. Ich glaube, das ist ein Holzweg. Und ich möchte euch ermutigen, eure Berufswahl nicht nur anhand von diesen Kriterien zu wählen, die ich eben genannt habe. Macht den Fehler nicht, dass das die einzigen Merkmale sind, anhand derer ihr entscheidet, welchen Beruf ihr ausüben wollt. Warum? Weil wenn unser Leben und wenn unsere Arbeit nur auf sich selbst fixiert sind, also sich nur darum drehen, was ich davon habe, was es mir bringt in Bezug auf Spaß und Vergnügen, Geld oder Karriere, dann drehe ich mich immer um mich selbst. Und ich werde in der Arbeit, die ich verrichte, letztlich nie befriedigt sein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, einen Sinn im Leben gefunden zu haben. Und den erreiche ich nicht, indem ich als Ziel habe Glück und Zufriedenheit. Glück und Zufriedenheit bekomme ich nur und erreiche ich nur auf dem Umweg über einen sinnvollen Ziel, das ich im Leben anvisiere. Wo ich sehe, wo ich meine Fähigkeiten und Gaben für etwas Sinnvolles, anderes im Leben investiere und einsetze. Und ich möchte noch einen letzten Punkt sagen. Als Christen, als Adventisten sind uns natürlich noch andere Aspekte für die Berufswahl wichtig. Ich nenne hier nur einen. Und das ist der, dass wir auch glauben, dass wir tatsächlich in der allerletzten Phase der Geschichte dieser Welt stehen. Und dass es, wir hoffen, nicht mehr lange dauert, bis Jesus Christus wiederkommt. Und ich glaube, dass wir auch vor dem Hintergrund uns fragen sollten, wie kann ich meine Gaben und Fähigkeiten am besten für Gott einsetzen? Wie kann ich die Gaben und Fähigkeiten, die er mir gegeben hat, zu seiner Ehre am besten einsetzen und zum Tragen bringen? Und damit meine ich nicht, dass alle Prediger werden müssen oder Krankenschwester oder sonst irgendetwas. Es gibt so viele andere Berufe, wo Gott dich brauchen kann. Und glaubt mir, heute gibt es Missionsgebiete, in die kein Prediger und kein Evangelist und kein Missionar hineinkommt, wo Leute in anderen Berufszweigen nur die Möglichkeit haben, solche Gebiete zu betreten. Und wir brauchen heute fähige Leute in den verschiedensten Bereichen. Und ich möchte euch ermutigen, das, was ihr macht, die Fähigkeiten, die ihr habt, Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Und letzter Punkt zum Thema Beruf. Ich glaube auch, dass wir immer noch mehr gute, fähige Prediger brauchen. Und ich freue mich über jeden Predigerschüler, den wir in der Ausbildung in Bogenhofen haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einige Predigerschüler aus der Schweiz in Bogenhofen haben. Fähige junge Leute. Und ich wünschte mir, wir hätten noch mehr fähige Leute, die sich entscheiden, ihr Leben Gott vollzeitig zur Verfügung zu stellen und ganz in den Dienst zu gehen. Gibt viel zu tun für Gott. Und die Arbeit ist längst noch nicht vorbei. Aber mehr ließe sich sagen. Ich spare mir das jetzt. So viel nur dazu. Ein weiterer Punkt. Beurteilung. Ich glaube, das dürfte der nächste Punkt sein, der hier ist. Wenn ihr Entscheidungen zu treffen habt, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man schlussendlich auch zu dem Punkt kommt, wo man Sachen beurteilt, anhand von ganz bestimmten Kriterien beurteilt. Ich möchte euch kurz erzählen, wie es mir gegangen ist, als ich vor etlichen Jahren vor dieser Frage gestanden bin, was ich werden soll. Ich war damals auf der Marienhöhe, habe mein Abitur gemacht und wie es so kommt, kurz vor dem Abitur stellt sich dann auch die existenzielle Frage, was soll man später werden? Und ich habe alle möglichen Alternativen vor Augen gehabt. Ich glaube, ich habe an die 10, 12 verschiedenen Möglichkeiten gehabt, die mich alle interessiert haben. Damals hat mich interessiert, Medizin zu studieren. Mich hat interessiert, Biologie zu studieren. Aber mich hat genauso interessiert, Kfz-Mechaniker zu werden, also Kraftfahrzeugmechaniker, Automechaniker. Alle möglichen Sachen und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und mein Vater hat mir damals einen guten Rat gegeben, den ich zuerst nicht ernst genommen habe. Aber es ist wirklich ein guter Rat, den ich versuche bis heute in bestimmten Entscheidungen, wenn ich sie zu treffen habe, immer wieder anzuwenden. Dieser gute Rat hat einen Nachteil. Das ist ein ganz entscheidender Nachteil. Der Nachteil ist, dieser gute Rat kostet nichts. Er ist umsonst. Und weil er nichts kostet, nehmen ihn viele Leute nicht ernst. Das ist der Nachteil. Aber es ist ein guter Rat. Und wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, ich ermutige euch, probiert das mal aus. Mein Vater hat mir gesagt, okay, für jede Möglichkeit, die du hast, und es eignet sich jetzt nicht nur für die Berufswahl, sondern auch für andere Entscheidungen, für jede Möglichkeit, die du hast, nimm dir ein Blatt Papier, ein leeres Blatt Papier, du machst auf diesem Blatt Papier drei Spalten. Eine Spalte plus Vorteile, eine Spalte minus Nachteile, eine Spalte plus minus, ungewiss, wo ihr es nicht einschätzen könnt. Und dann gehst du alle Sachen durch, jede Option, die du hast. Genau, so sieht das aus, ganz einfach. Ich habe gesagt, Papa, brauche ich nicht. Das ist alles in meinem Kopf. Er weiß eh, was ich für Vor- und Nachteile in den einzelnen Sachen sehe. Und er hat nur gesagt, na, glaub mir, es macht einen großen Unterschied aus, ob du das vor deinem geistigen Auge hast oder ob du das schwarz auf weiß ausformuliert vor dir hast. Und es stimmt tatsächlich. Wenn ihr anfangt, eure Gedanken zu Papier zu bringen, strukturieren sich eure Gedanken. Und es lösen sich manche Sachen, auf die ihr sonst nie gekommen werdet. So habe ich angefangen. Für jede Option, die ich gehabt habe, Vorteile, Nachteile aufzuschreiben. Zum Beispiel Arzt, Vorteil, ich helfe anderen Leuten, Vorteil, ich verdiene gut, das ist ein Vorteil. Und all die Vorteile aufgeschrieben, die ein Arztberuf hat. Nachteil, langes Studium, Bereitschaftsdienst, bedeutet wenig Zeit für die Familie und so weiter und so fort. Alle Nachteile aufgeschrieben. Ungewiss. Ungewiss war zum Beispiel, um ein Medizinstudium in Deutschland machen zu können, brauchte man einen sogenannten Numerus Clausus, das heißt einen ganz bestimmten Notendurchschnitt, der einem einen Studienplatz an der Universität ermöglicht hat. Ich wusste noch nicht, erreiche ich den oder liege ich drunter, kriege ich einen Studienplatz und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben für jede Option, die es gab. Und wenn man das dann aufgelistet hat, dann gilt es, diese Vorteile und diese Nachteile abzuwägen. Jetzt abwägen tut man nicht, indem man einfach das auf die Waage legt und sagt, aha, 8 Vorteile, 7 Nachteile, knapp dafür oder knapp daneben. Sondern man beurteilt diese Punkte, die man aufgeschrieben hat, natürlich aufgrund von bestimmten Prioritäten, die man im Leben gesetzt hat. Und es ist wichtig, dass man solche Entscheidungen dann auch anhand der Prioritäten entscheidet, für die man sich im Leben entschieden hat. Und es gibt unterschiedliche Prioritäten, die zum Teil jeder Einzelne für sich selber im Laufe seines Lebens setzen muss. Ich glaube, dass für jeden Christen die oberste Priorität ist, dass Gott an erster Stelle steht, auch in der Frage des Berufs, der Berufsausübung. Aber danach gibt es Möglichkeiten, Prioritäten anders zu setzen und anders zu gewichten. Und ich habe auch versucht, wichtige Prioritäten in meinem Leben zu setzen. Und ich habe für mich zum Beispiel die Entscheidung getroffen, dass an meiner obersten Stelle steht Gott, an der zweiten Stelle steht Familie und an der dritten Stelle steht Beruf. In der Reihenfolge, Karriere. Das ist gar nicht so leicht, das immer durchzuhalten in dieser Gewichtung. Und man wird oft in Situationen kommen, wo man neu nachdenken muss, ob diese Prioritäten tatsächlich noch in der Reihenfolge da sind, wie man sich das vorgenommen hat. Aber es ist gut, sich die Prioritäten zu überlegen und zu schauen, was ist mir in meinem Leben wichtig, auch danach, in nachgeordneten Prioritäten, für Ziele, die ich erreichen möchte. Und anhand dieser Prioritäten im Leben gilt es dann, diese Dinge abzuwägen und einzuschätzen. Und da kann es sein, dass eine Sache 10 Vorteile hat, und nur 3 Nachteile. Und diese 3 Nachteile aber 3 so wichtige Bereiche betreffen oder meinen Glauben betreffen, dass ich genau weiß, wenn ich da einen falschen Kompromiss schieße, dann würde ich nie wirklich glücklich werden in dieser Sache. Und anhand dieser Dinge gilt es dann, diese einzelnen Bögen zu beurteilen. Und ich habe das gemacht. Und das Erstaunliche war, von den etwa 10, 12 verschiedenen Optionen, die ich hatte, haben sich alle erledigt, sind alle rausgefallen, bis auf 2. Und zwischen diesen 2 konnte ich mich nicht entscheiden. Und ich konnte mich nicht entscheiden und ich konnte mich nicht entscheiden. Die 2 Optionen waren Prediger und Lehrer. Und beides wäre ich sehr gern geworden und ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen. Und ich weiß noch genau, wie heute, ich habe mich dann eines Tages entschlossen, habe gesagt, okay, Gott, du hast einen Plan für mein Leben. Ich möchte den gern wissen. Du hast gesagt, dass du ihn mir mitteilst. Also werde ich drum beten und du wirst mir sagen, was ich werden soll. Und ich war damals auf der Marienhöhe im Heim. Und wie es halt so geht, das Heimleben ist nicht immer das Ruhigste, da kommen mal Freunde zur Tür rein und dann gibt es das zu erleben und die Neuigkeit. Und ich habe gemerkt, ich habe keine innere Muße, wirklich ungestört jetzt über dieser Sache zu beten. Und ich habe dann etwas sehr Mutiges gemacht, über das ich mich heute noch wundere. Ich habe damals in der Teestube mitgearbeitet. Wir haben in Darmstadt in einem Keller, angemieteten Keller, eine Teestube, eine öffentliche, durchgeführt. Und als Mitglied hatte ich einen Schlüssel. Und wir haben immer am Wochenende geöffnet gehabt, abends. Und es war unter der Woche und ich habe gesagt, ich gehe jetzt in die Teestube. Ich weiß, da kommt niemand hin, da gibt es kein Telefon, da stört mich niemand. Und da gehe ich hinein und schließe mich ein und ich komme erst dann heraus, wenn ich eine Antwort habe. Und ich bin reingegangen und habe gesagt, okay, lieber Gott, ich habe diese 2 Optionen. Damit ich jetzt auch wirklich weiß, wie ich deine Antwort zuordnen soll, bete ich für die eine Sache. Ich bete, soll ich Prediger werden? Und ich habe gesagt, die Vorteile sehe ich, die Nachteile sehe ich, aber ich möchte gern wissen, soll ich Prediger werden, ja oder nein? War ruhig und keine Antwort. Und ich habe das Gott nochmal vorgelegt, habe wieder gebetet, war ruhig, keine Antwort. Habe ihm das dritte Mal vorgelegt, gesagt, ich hätte gern gewusst, was dein Wille ist. Soll ich Prediger werden, ja oder nein? War ruhig, keine Antwort. Das war wie zugenagelt, das war wie schwarzes Loch. Naja, habe ich mir gesagt, vielleicht soll ich ja nicht Prediger werden, vielleicht soll ich Lehrer werden. Bete ich für Lehrer. Leg ihm die Sache für Lehrer vor. Sag, lieber Gott, soll ich Lehrer werden, ja oder nein? Keine Antwort. Leg ihm das zum zweiten Mal vor. Sag, ich hätte gerne eine Antwort von dir. Was ist dein Wille? Keine Antwort. Leg ihm das dritte Mal vor und sag, lieber Gott, ich möchte wirklich gern wissen, was ist dein Plan, dein Wille für mein Leben? Soll ich das werden? Nichts. Ich habe versucht, mich an einen Bibeltext zu erinnern. Ich habe versucht, irgendeinen Gedanken zu fassen. Es war wie tote Hose. Ich konnte mich an nichts erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr euch hineinversetzen könnt, wie es einem in so einer Situation geht. Mich hat es dermaßen aus der Bahn geworfen, dass ich keine inneren Ruhe mehr hatte, in dieser Verfassung weiter zu beten. Ich habe gesagt, lieber Gott, was soll das? Ich will deinen Willen wissen. Ich frage jetzt auch noch danach und du gibst mir keine Antwort. Nicht? Ich hab erwartet von Gott, wie das, was ich euch in der ersten Stunde gesagt habe, Taschenlampe raus und dann 5 Kilometer in die Zukunft geleuchtet und in 10 Jahren bist du Prediger, Lehrer oder sonst irgendwas, dort und dort und dort. Ich habe keine Antwort auf diese Frage bekommen. Und ich habe mir dann meine Bibel geschnappt, habe irgendwas in der Bibel gelesen, wozu ich an diesem Tag noch nicht gekommen war. Und nichts Besonderes, aber ich bin über diesem Lesen des Wortes innerlich wieder ruhig geworden, habe meine Haltung wieder gefunden und dann habe ich gesagt, okay, lieber Gott, du hast mir keine Antwort gegeben auf mein Ausbildungsziel, das oder das. Du kannst mir wenigstens sagen, was mein nächster Schritt ist, wo ich als nächstes hingehen soll. Und zu der Zeit hatte ich die Möglichkeit für mich, aufgrund der Optionen, die sich angeboten haben, entweder in Darmstadt zu bleiben oder ins Ausland zu gehen. Und nach allem, wie meine Befassenheit war, wäre ich überall lieber hingegangen, als noch länger auf der Marienhöhe zu bleiben. Ich war mehrere Jahre im Heim gewesen und das ganze Heimleben war mir so, ich hatte so die Faxen dicke, dass ich gesagt habe, überall woanders hin, nur nicht länger dort bleiben. Und ich lege das Gott vor und sage ihm, wie ich über Dinge denke und sage, aber ich möchte gern wissen, was dein Wille ist. Und wie ich ihm das sage, schießt mir ein Bibeltext durch den Kopf. Und vorher habe ich versucht, mich zu erinnern an irgendetwas und es ist mir nichts gekommen. Der Bibeltext war, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Jetzt ihr lächelt. Ich wusste in dem Moment noch nicht einmal, ob das ein Bibeltext ist. Bin zur Konkordanz gegangen, wir haben eine Konkordanz dort in der Teestube gehabt, habe nachgeschlagen, wo steht dieser Bibeltext. Tatsächlich, es ist ein Psalm. Den Psalm aufgeschlagen, habe den ganzen Psalm gelesen. Und dieser Psalm war für mich eine solche Zusicherung in dem Moment, dass Gott über mir wacht, auch wenn ich weiter auf der Schule bleibe, auf der ich eigentlich nicht bleiben wollte. Dass ich wusste, ich kann dort bleiben, ohne dass ich geistlich Schiffbruch erleiden muss. Ich kann dort bleiben und Gott will, dass ich dorthin gehe und er wacht über meinem Leben. Und ich habe mit einem Mal einen inneren Frieden gehabt, dass ich gewusst habe, das ist die Sache, dort bleibst du, dort gehst du hin. Ich habe Gott gedankt und habe das angenommen und habe auf der Marienhöhe begonnen, mein Studium zu machen. Die Entscheidungen sind in meinem Leben nicht immer so gefallen. Ich will euch eine kleine Episode erzählen, einfach um euch zu zeigen, dass wie Entscheidungen fallen, ganz unterschiedlich aussehen kann und längst nicht immer so passiert, wie ich euch das eben geschildert habe. In meinem zweiten Studienjahr, Predigerseminar, hat sich plötzlich die Möglichkeit für mich eröffnet, dass ich für ein Jahr nach England gehen kann. Das, was ich schon immer machen wollte, ins Ausland gehen. Das Problem war, ich habe BAföG bekommen. BAföG, das ist staatliche Unterstützung auf Darlehensbasis vom Staat für das Studium. Und das habe ich gebraucht, weil mein Einkommen und das Einkommen meiner Eltern nicht so hoch war, dass wir das Schulgeld so bezahlen konnten. Und so habe ich gesagt, gut, dann muss ich einen Antrag auf BAföG fürs Auslandsstudium stellen. Und ich habe mit verschiedenen Leuten geredet. Und alle haben mir gesagt, da kannst du vergessen, brauchst du eh nicht erst versuchen. Es ist völlig hoffnungslos. Die Sekretärin auf der Marienhöhe hat gesagt, alle, die das versucht haben, haben das nicht geschafft. Ich habe mit dem Studenten geredet, der hat mir gesagt, ich habe zu Hause so einen dicken Leitsordner mit Korrespondenz bis in das höchste BAföG-Amt nach Hamburg und Essen. Bin persönlich dort gewesen, nichts zu machen. Und ich habe gesagt, probieren geht über studieren. Ich habe den Antrag gestellt und lange nichts gehört. Das Schuljahr neigte sich dem Ende zu und ich habe immer noch nichts gehört. Und so habe ich im BAföG-Amt angerufen. Und die Dame am Apparat meldet sich und sagt, ja bitte, und ich nenne mein Anliegen, meine Nummer, Antragsnummer, und sagt, ich hätte gern gewusst, wie es aussieht. Sagt sie, ja, wir haben Ihren Antrag bearbeitet und an einen Untersuchungsausschuss weitergeleitet. Dieser Untersuchungsausschuss tagt routinemäßig für alle diese Anträge. Und bevor der nicht getagt hat, das sind also Professoren, Studentenvertreter und vom BAföG-Amtvertreter, solange der nicht getagt hat, können wir keine endgültigen Bescheid an Sie übermitteln. Dann sage ich zu ihr, könnten Sie mir wenigstens sagen, wie meine Chancen stehen? Sagt sie, ja. Sagen Sie mir Ihre Aktennummer, habe ich ihr genannt, hat sie rausgesucht, sagt sie, ja. Sie stehen nicht gut, sagt sie. Es ist nämlich so, wir haben dem Ausschuss empfohlen, Ihren Antrag nicht stattzugeben. Und bislang ist der Ausschuss immer unserer Empfehlung gefolgt. Aber wie gesagt, er hat noch nicht getagt und deshalb können wir Ihnen noch keinen endgültigen Bescheid geben. Rufen Sie mich doch bitte in einer Woche noch einmal an, dann kann ich Ihnen sagen, was das Ergebnis ist. In einer Woche rufe ich noch einmal an. Die Dame meldet sich, sagt, ja, es tut ihr außerordentlich leid, aber der Ausschuss konnte leider nicht tagen, weil ein Ausschussmitglied nicht erschienen ist. Es bedauert es sehr, aber ich soll doch in einer Woche noch einmal anrufen. Okay, ich warte wieder eine Woche. Und dieses Warten ist ganz schön anstrengend. Wer in einer solchen Situation ist und um Antworten wartet, der weiß, das ist nicht leicht. Ich habe gewartet, gebetet. In einer Woche rufe ich wieder an. Inzwischen kannte sie mich vom Telefon. Sie sagt, ah, Herr Hasel, das tut ihr außerordentlich leid, aber ein Ausschussmitglied ist erkrankt und deshalb konnten sie leider nicht tagen. Und ich möge doch demnächst noch einmal anrufen, bis wann ich denn die Auskunft bräuchte. Da sage ich, ja, eigentlich bis gestern, denn das Schuljahr geht hier zu Ende und ich muss mich entscheiden, bleibe ich hier, brauche ich einen Heimplatz hier oder muss ich mich dort anmelden? Dann sagt sie, naja, wenn das so ist, dann bleibt ihr eigentlich nur noch eine Möglichkeit, dass sie telefonisch jedes Ausschussmitglied anruft und erfragt, wie sie das Ausschussmitglied dazu steht. Und sie sagt, rufen Sie mich um 12 Uhr an, dann kann ich Ihnen vielleicht Antwort geben. Ich werde nie vergessen bis heute, um 11 Uhr klingelt das Telefon im neuen Schülerheim. Ich saus aus dem Zimmer hoch, in die Telefonzentrale. Am Apparat ist die Dame vom BAföG-Amt. Sie sagt, sehr geehrter Herr Hasel, ich kann Ihnen die freudige Mitteilung machen, Sie bekommen BAföG. Ich war so vom Blitz gerührt, ich war so ungläubig, dass ich zweimal nachgefragt habe, ob ich mich nicht verhört habe. Nein, nein, sagt sie, ich sitze hier an der Schreibmaschine, das war noch die Zeit der Schreibmaschinen, ich sitze hier an der Schreibmaschine und tippe gerade Ihren Bescheid, den haben Sie morgen in der Post. Am nächsten Tag habe ich den Bescheid schriftlich in der Post, dass ich BAföG für mein Auslandsstudium bekomme. Meines Wissens nach der einzige Fall bis heute, der jemals Auslands-BAföG für das Studium für diese Schule bekommen hat, bis heute. Warum, kann ich euch nicht erklären. Aber Gott hat es möglich gemacht. Und ich hatte die Chance, nach England zu gehen. Das ist nicht immer so glatt gegangen, wie ihr jetzt denkt. Als ich in England angekommen bin, hat mich das gleiche Schicksal ereilt, wie alle Auslandsstudenten in England, in Newbold. Philipp weiß, ein Lied davon zu erzählen, wahrscheinlich auch. Wir müssten natürlich einen Englisch-Einstufungstest machen. Und ich habe Englisch bis ins Abitur gehabt, ich habe Englisch gepflegt, ich dachte mir, das ist kein großes Problem. Ich habe das BAföG bekommen für Theologiestudium in England, mein zweites Jahr. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin dorthin gekommen, war damals befreundet mit meiner jetzigen Frau. Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Damals gab es noch kein E-Mail und so etwas. Einen Brief geschrieben mit Hand. Und den Brief habe ich angefangen vor der Englischprüfung. Und den Brief habe ich beendet, nachdem ich das Ergebnis der Englischprüfung bekommen habe. Das Ergebnis der Englischprüfung war so niederschmetternd, so katastrophal, dass ich am Boden zerstört war. Das könnt ihr bis heute an der Handschrift meines Briefes sehen. Das fängt ganz ausgeglichen an und danach war der Knick drin. Mein Englisch war so schlecht, dass ich von einer Regelstudienzeit von 14 Wochenstunden 12 Wochenstunden nur Englisch nehmen musste. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Und ich habe BAföG bekommen für Theologie. Und von 15 Stunden, muss ich 12 Stunden nur Englisch machen. Ich war am Boden zerstört. Ich habe gesagt, ich bin ja nicht für Englisch hierher gekommen, sondern für Theologie. Was soll das, lieber Gott? Es war keine angenehme Erfahrung. Es war nicht etwas, was ich mir gewünscht hätte. Ich habe dann mit dem Schulleiter geredet, ich habe Sondererlaubnis bekommen, durfte Overload nehmen. Und ich habe 22 Wochenstunden Unterricht gehabt. Nie in meinem ganzen Leben habe ich so viel und so intensiv studiert wie in diesem einen Jahr in Newbold. Von früh bis spät, ich habe alles genau ausgerechnet, wann ich was mache und so weiter. Und ich habe gelernt, ich bin im Unterricht gesessen, im Theologieunterricht, ich habe manche Diskussionen überhaupt nicht verstanden. Die haben mit Worten geredet, wo die noch nie gehört haben. Die haben mich gefragt, wie ich das jemals schaffen soll. Und ich habe einen kleinen beharrlichen Schritt nach dem anderen gemacht, einen kleinen beharrlichen Schritt. Und am Ende hat Gott gesegnet und ich konnte das Jahr erfolgreich abschließen. Ich konnte am Ende sogar dann etwas weniger Englisch nehmen, im dritten Quartal noch weniger Englisch, ein paar Stunden mehr Theologie. Ich habe nicht das gesamte Studium in Theologie dort absolvieren können, aber genügend, dass es gereicht hat und dass ich alles erfolgreich abschließen konnte. Und ich habe so viel bestanden, dass ich dann auf die Marienhöhe zurückkehren konnte, um dort nicht ein zusätzliches Jahr machen zu müssen. Ich habe dann in einem Jahr mehr gehabt, mehr Stunden als meine Klassenkameraden, aber am Ende war ich mit allen zeitgleich fertig. Ich will euch damit nur sagen, Gott führt durch solche Umstände. Es geht nicht immer alles glatt. Das ist nicht immer, dass alles passt. In dem Moment mag das den Eindruck erwecken, als ob das sehr unangenehm ist, in was Gott uns manchmal hineinstellt. Aber rückblickend gesehen muss ich sagen, es war ein großer Segen, dass das so gekommen ist. Hätte ich nicht so viel Englisch gelernt und lernen müssen, ich glaube, ich wäre nie in der Lage gewesen, später mein Doktorstudium an der Andrews-Universität zu absolvieren und eine ganze Doktorarbeit in Englisch zu schreiben. An das habe ich in dem Moment nie gedacht. Das war jenseits meiner Vorstellungskräfte. Aber Gott hat auf seine Art und Weise Umstände gefügt, die sicherlich in dem Moment nicht die angenehmsten waren, aber rückblickend sich als großer Segen erwiesen haben. Und ich möchte euch das einfach als Ermutigung mitgeben. Nicht immer ist alles, was wir erleben, das, was wir uns so ausgesucht hätten. Aber Gott ist gut. Und nehmt das mit aus diesem Wochenende. Gott ist gut. Und was er sich für uns ausdenkt, ist nur zu unserem Besten. Und die Frage ist, vertraue ich Gott, dass er wirklich gut ist und dass sein Wille tatsächlich gut ist, auch für mein Leben? Ich kann euch nur dazu ermutigen. Ich glaube, man kann nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. So, mit dem habe ich meine Zeit lang überschritten, aber ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und ich weiß, es sind noch viele Fragen da, aber fühlt euch frei, mich einfach auch privat anzusprechen, wenn euch noch das ein oder andere interessiert. Das wäre mein Vorschlag.